sie in den Meeren zusammengenommen. Ich habe gelesen, dass es im Durchschnitt, wenn es regnet, pro Minute 1 Milliarde Tonnen Wasser herunterregnet. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder wenn man alles Wasser der Weltmeere zusammennimmt und in einen riesigen Würfel reinpackt, gleich breit lang hoch, dann ist er über 1100 Kilometer groß. Das heißt, von hier bis an den Atlantik, noch ein bisschen weiter, und dann nach Süden, weiß ich nicht genau, und genauso hoch. So viel Platz braucht es, dass alles Wasser drin Platz hat. Wir Menschen, ich denke, das wisst ihr wahrscheinlich, bestehen zu etwa 2/3 aus Wasser, auch kaum vorstellbar. Unser Hirn sogar zu 85%. Unsere graue Masse da oben ist eigentlich fast nur Wasser. Und ich habe gerade kürzlich gelesen, wenn wir was lernen wollen oder denken wollen, ist es gut, wenn wir genügend trinken. Jetzt weiß ich weshalb. Und es heißt, in einem ganzen Leben trinken wir als Menschen ungefähr 35 Tonnen Wasser. Warum geht es heute Morgen ums Wasser? Vor einem Jahr hatte der VKR Retrette, schon länger her, und ich hatte damals begonnen, in den Predigten Themen davon aufzunehmen. Sie hatten sich ja damals gefragt, was gibt Gott Ihnen für eine Vision oder für ein Bild für unsere Gemeinde? Und Michael hatte damals notiert oder gezeichnet eine offene Tür, und aus dieser Tür fließt Wasser heraus. Und ich möchte das heute Morgen etwas aufnehmen. Die Türe. Jesus möchte eine Wohngemeinschaft mit dir haben. Er möchte in einer Wege mit dir zusammen wohnen. Ich denke, ihr alle kennt diesen Vers, Offenbarung 3,20. Jesus steht vor der Tür, er klopft an und wir wissen, wir können die Tür aufmachen. Er kommt in unser Leben hinein und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Kennen wir. Ich habe mir überlegt, wie das bei uns zu Hause aussieht. Da klingelt es an der Tür und ich mache die Tür auf und dann ist es ganz verschieden. Manchmal bleibe ich dann stehen und die andere Person bleibt im Gang stehen und ich rede 2-3 Minuten und signalisiere ein bisschen, ich habe nicht so viel Zeit, du kannst gern bald wieder gehen, kurzes Gespräch. Im Gang kann man auch nichts Persönliches besprechen im Treppenhaus. Oder ich mache die Tür etwas weiter auf und sage, komm doch rein. Und dann kommt der Gast bis in den Eingangsbereich, links und rechts hat es die Wand. Hinten ist die Stube, aber ich stehe da und mache ein bisschen zu und dann reden wir da beim Eingang. Und dann geht das etwa 5 bis 10 Minuten, dann wird es etwas mühsam immer zu stehen und dann geht die Person meistens. Oder ich mache noch ein bisschen weiter auf und sage, komm doch rein, wir sind gerade am Essen, setz dich dazu, komm in unsere Stube, willst einen Kaffee, was zu trinken. Es gibt Leute, die lassen wir noch etwas mehr in unsere Wohnung rein, aber auch nicht weiter. Und da gibt es noch die, die dürfen dann auch nach hinten in die Kinderzimmer und ins Schlafzimmer, wohin sie wollen, alles offen, egal wie es gerade aussieht. Das heißt, wenn jemand in unsere Wohnung reinkommt, dann kann er verschieden weit reinkommen. Und die Frage an uns, auch an dich ist, ja, du hast Jesus in dein Leben gelassen. Wie weit hast du ihn denn reingelassen? Steht er immer noch im Gang? Und du schaust, dass er da nicht so viel Raum einnimmt? Hast du ihn ins Wohnzimmer reingelassen, bis ins Gespräch vertieft mit ihm? Aber es gibt dann da hinten doch noch Bereiche, da musst du nicht unbedingt hin, das ist ein Chaos, geht dich nichts an. Es gibt so ein kleines Büchlein, Mein Herz, Christi Wohnung, und der Autor beschreibt das da so schön. Er hat Jesus in sein Leben reingelassen und er hat mit ihm abgemacht, jeden Morgen treffen wir uns in der Stube, es hat dann noch ein Kaminfeuer, Schminefeuer, wir setzen uns hin und diskutieren miteinander. Und dann am Morgen kommt er da runter und sieht die Tür so halb offen, sieht Jesus dort sitzen beim Feuer und warten und er so halb durch die Tür, sorry Jesus, meine Zeit, ich muss gehen, ich habe keine Zeit. Und er eilt weg und er merkt, gestern war es auch schon so, vorgestern auch. Jesus ist jeden Morgen am Warten, aber ich habe halt keine Zeit mehr, ich bin zu beschäftigt. Es ist mir zu wenig wichtig geworden. Oder du hast irgendwo deinen Hobbyraum, er beschreibt dann die verschiedenen Zimmer, habe nicht mehr alle nachgelesen. Hobbyraum, Freizeit. Darf Jesus in dieses Zimmer reinkommen? Oder sagst du, das ist meine Erholungszeit, da red mir bitte nicht rein, da mache ich einfach das, was ich will und was mir am besten tut. Vielleicht hast du irgendwo noch ein Büro oder eine Ecke mit einem Schreibtisch, Computer, Notebook, was weiß ich. Bild für die Arbeitswelt. Und du sagst, da lassen wir die Tür lieber zu, Jesus. Weißt du, meine Kolleginnen bei der Arbeit, die würden das nicht verstehen, so mit dir und so. Am Abend wieder, wenn ich zurückkomme. Oder Schlafzimmer, Erholung bei Paaren auch, für die tiefe Beziehung, ein Zeichen für Partnerschaft, für Sexualität. Hat Jesus da was mitzureden? Oder sagst du, Schlafzimmer, Türe zu, geht dich nichts an, du bist eh ein bisschen altmodisch, Jesus. Nein, danke, da mache ich, was ich gut finde. Oder irgendwo oben, wir haben auch so einen Estrichbereich, kommt man nicht so gut dazu. Da steht und liegt wirklich alles Mögliche rum. Vielleicht hast du auch so eine Gerümpelkammer in deinem Leben, da ist nicht so ganz alles aufgeräumt. Da hast du deine Probleme etwas hingeschoben, etwas verdrängt und du sagst, ja Jesus, ich weiß schon, ich sollte mal aufräumen, aber weißt du, es ist so anstrengend und ich habe mich daran gewöhnt, ich kann leben mit meinen Altlasten und Problemen. Da musst du dich nicht drum kümmern, lass mich in Ruhe. Es gibt so einen Vers, ihr findet ihn da vorne, Epheser 3, 16 und 17, dass er, also Jesus, euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Jesus will in deinem Herz, in deinem Leben wohnen. Wohnen. Nicht so ein kurzer Besuch. Er möchte dich stärken an deinem inneren Menschen da und dich ganz machen, nicht nur deinen Körper, sondern auch deine Seele. Er hat einen Reichtum an Herrlichkeit, steht da. Und mit dieser Herrlichkeit will er dein Leben ausfüllen, nicht nur so eine kleine Ecke. Jesus will wohnen, Wohngemeinschaft. Das ist nicht das gleiche wie kurzer Besuch am Morgen bei der stillen Zeit. Dann kannst du wieder gehen, Jesus, tschüss. Am Abend noch kurzes Gebet, kannst du erst kommen, wir beten zusammen, dann kannst du wieder gehen. Das ist nicht Wohnen oder Wohngemeinschaft. Schwäers waren ja in Bosnien und waren beim Heimaturlaub dann mal bei uns. Ich weiß nicht mehr, 2 oder 3 Wochen haben sie bei uns gewohnt, sie zu fünft, wir zu viert, 9 Personen, 4,5 Zimmer, 100 Quadratmeter. Das ist Wohnen zusammen, da kommt man sich relativ nahe, kann sich auch ein bisschen auf die Füße treten. Jesus möchte so nahe in deinem Leben drin sein und nicht nur ein bisschen am Rand. Ich hatte im Herbst mich mit einem Arbeitskollegen getroffen, habe extra mit ihm abgemacht. Wir sind da nach der Arbeit nach Wädenswil runtergefahren. Dort hat so ein Restaurant mit Stühlen draußen, Tisch. Wir haben was zu trinken, Essen bestellt und geredet, auch über Gott. Und er hat mir erklärt, für ihn ist Gott so wie ein göttlicher Funke, der da in uns drin ist. Und dann kann man meditieren und so in sich reinschauen und diesen göttlichen Funken anzapfen. Und das wirkt sich dann im Leben aus und man lebt dann besser. Und ich habe ihm versucht zu erklären, wie ich das sehe. Weil in meinen Augen ist Gott viel, viel mehr als so ein kleines Etwas da, ein Funke, so was Kleines, das man ein bisschen anzapfen kann, wenn man in sich reinschaut. Mit einem anderen Kollegen, wir gehen regelmäßig schwimmen, war ich gerade unterwegs im Auto nach Wädenswil zum Hallenbad. Ich habe ihm ein bisschen erzählt von meiner Zeit mit Kranksein und mühsam und dass ich am Bücherlesen bin und am Nachdenken bin über Heilung und was Gott tun kann. Ich habe ihm erklärt, ich habe gerade in einem Buch gelesen von einer Frau, die hatte Wirbelsäulenproblem, die war im Rollstuhl, weil sie gelähmt war. Die konnte nicht aufstehen. Man hat für sie gebetet, sie ist aufgestanden und war gesund, geheilt. Mein Kollege hat gesagt, ja, meinst du da so, ich meine, da waren die Nervenfasern durchtrennt und du denkst, jetzt hat Gott da die wieder ganz gemacht. Nein, never ever, sicher nicht. Für ihn ist Gott, so habe ich versucht zu verstehen, so eine göttliche Macht irgendwo da oben. Und leider waren wir dann gerade dort, ich konnte nicht mehr nachhaken, vielleicht habe ich noch Gelegenheit, aber ich habe gedacht, was nützt mir eine göttliche Macht irgendwo da oben, die nichts mit meinem Leben zu tun hat, die mir nicht helfen kann, das bringt mir absolut nichts. Gott wohnt durch seinen Geist in uns und der Heilige Geist ist auch nicht so ein Flaschengeist, der da irgendwo rumschwebt. Wenn wir in der Bibel schauen, sehen wir, dass er eine Person ist, er spricht zu uns. Der Heilige Geist hat einen Willen, es steht zum Beispiel, dass er Gaben zuteilt nach seinem Willen. Der kann denken, der hat Überzeugungen. Wir können ihn betrüben und beleidigen, er hat Gefühle, die man verletzen kann. Das sind alles Merkmale einer Person. Haben wir begriffen, was wir da in uns haben, wenn Gott in uns wohnt? Oder vielleicht noch nicht so recht? Gott möchte, dass wir eine tiefe Beziehung zu ihm suchen. Und zwar wirklich eine tiefe, nicht eben so ein paar Minuten am Tag. Nicht, oh, du sitzt im Wohnzimmer und wartest, sorry, heute habe ich keine Zeit. Ihr kennt die Geschichte mit der Samariterin beim Brunnen. Jesus hat sie getroffen, sie hatte recht ein chaotisches Leben und er hat ihr das Lebenswasser angeboten. Und ich habe gemerkt, da oben steht am Beginn der Geschichte ein interessanter Satz, da sagt Jesus, Johannes 4, Vers 10, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, dann würdest du, wenn du erkennen würdest, wer da vor dir sitzt, wenn du erkennen würdest, was der dir anbietet, checkst du's, hat er ihr gesagt. Weißt du, was du da hast? Begreifen wir, was wir haben, wenn Gott in unser Leben kommt und was er uns zu bieten hat? Manchmal habe ich den Eindruck, wir haben Gott ein bisschen verloren oder irgendwie noch gar nicht so richtig kennengelernt. Wir checken nicht, was er uns alles anbieten möchte. Jesaja 58, 2. Da heißt es vom Volk Israel, sie suchen mich Tag für Tag und begehren meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Wow! Die suchen Gott Tag für Tag. Suchst du Gott Tag für Tag? Suchen, das ist anstrengend, das braucht Zeit, das braucht Einsatz. Begehrst du wirklich, Gottes Wege zu kennen? Seine Wege für dich zu kennen? Oder nimmst du nur an, wenn er sie da dir über den Kopf schmeißt, dass du nicht ausweichen kannst? Begehrst du die Nähe Gottes? Sehnst du dich danach, dass er ganz nah bei dir ist? Oder gehst du in den Tag und denkst, ja, Gott ist schon ein bisschen da, ist schon okay. Wenn man weiterliest, ich empfehle es euch, merkt ihr, sie haben das völlig falsch angepackt. Gott hat sie hart zurechtgewiesen, aber das möchte ich heute Morgen auf der Seite lassen. Ist ganz eine interessante Stelle. Aber sie haben Gott gesucht, auch wenn nicht ganz so richtig. Wenn du eine Freundschaft beginnst mit einem hübschen jungen Mann oder einer hübschen jungen Frau, dann denkst du, wow, interessant, hübsch, anziehend, möchte ich besser kennenlernen. Und du suchst die Nähe dieser Person und du möchtest möglichst viel Zeit mit ihr verbringen. Und du redest mit ihr und du stellst Fragen, ihr teilt viel vom Alltag, weil du sie kennenlernen möchtest, diese Person. Genauso sollte uns mit Gott gehen. Wenn wir weiterlesen, Jesaja 58, Vers 13, dann ermahnt Gott das Volk Israel wegen dem Sabbat, wegen dem Sonntag und sagt so mehr oder weniger, hey, ihr seid ja ein bisschen auf dem Ego-Trip. Ihr genießt den Sabbat einfach, um euch zufriedenzustellen, mehr nicht. Dabei ist der Sabbat mein Tag, der heilige Tag, ihr sollt den Tag ehren, ihr sollt mich ehren. Und ich glaube nicht, dass Gott damit sagen will, wir sollen den Sonntag nicht genießen. Er sagt nur, hey Leute, erste Priorität am Sonntag habe ich. Das ist eins der 10 Gebote. Und wenn wir all die 10.000 Gesetze der Welt zusammenschrumpfen würden, würden wir sie wahrscheinlich auf die 10 Gebote zusammenschrumpfen. Unsere Welt würde ganz anders aussehen, wenn wir alle das einhalten wollten und würden. Und eine dieser wenigen 10 Regeln ist, der Sonntag gehört Gott. Ich freue mich, dass du da bist und lade euch ein. Gott lädt euch ein und fordert euch heraus. Der Sonntag soll nicht einfach ein Tag sein wie der Samstag, wo man alles gleich macht. Der Sonntag ist heilig und wichtig und den sollen wir ehren und Zeit für Gott haben. Der zweite Teil im Bild von Michael ist der Bach. Aus dieser Türe oder aus unserem Leben fließt ein strömender Bach. Jesaja 58, wieder in diesem Kapitel. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Stell dir mal so einen Garten vor, so einen richtigen schönen, eine Grünanlage, schöner englischer Rasen, daneben aber vielleicht auch Blumenwiese, wo es ein bisschen wild wächst, ein paar schöne Bäume mit Früchten, Äpfel, Aprikosen, was weiß ich, kleiner Teichliegestuhl daneben, vielleicht noch ein Sonnenschirm, ein paar Vögel, die zwitschern und du kannst dort zur Ruhe kommen. So ein schöner Garten möchte Gott aus deinem Leben machen. Eine Oase, eine Quelle der Erholung und der Freude. Und dann soll es weitergehen. Da hat es eine Quelle, die sprudelt und die fließt raus aus deinem Leben. Wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist geprägt von Durst. Und die Leute sind immer auf der Suche, um da drin den Durst und den Hunger zu stillen. Vor 2 Tagen war Black Friday, großer Anlass, oder? Alle gehen in die Kaufhäuser, Rabatt, Rabatt, Rabatt. Wo kriege ich am meisten für mein weniges Geld? Der ist in Chanda 1969, da war ein großer Börsencrash an einem Freitag, deshalb ist das der schwarze Freitag. Der hatte aber noch nichts mit Einkaufen zu tun. Und in Amerika feiern sie ja Thanksgiving, ich glaube immer am letzten Donnerstag des Monats November, das heißt vor wenigen Tagen. Und die Kaufhäuser haben gemerkt, ein paar der Leute, die machen dann frei, verlängertes Wochenende, Freitag können sie einkaufen gehen. Wie kriegen wir noch mehr Leute in unsere Einkaufszentren? Rabatt. Haben sie begonnen, Rabatt zu machen, die haben mitgezogen, die auch. Und aus dem wurde dann der Black Friday, den wir heute kennen. Rein ins Einkaufshaus, Einkaufszentrum und möglichst viel günstiger stehen. Dann hat man es ausgeweitet, morgen ist noch der Cyber Monday. Das gleiche im Onlinehandel, Rabattschlacht, ihr kriegt alles Mögliche wirklich günstig, egal ob ihr es braucht oder nicht. Hauptsache, es ist günstig. Und ich glaube, tief drinnen wissen wir es genau und all die Menschen, einkaufen ist cool, ich mache das auch gern, auch online bestellen ist cool, aber es wird uns da drin nie wirklich zufriedenstellen. Never ever. Man kauft was, man hat Freude, aber das geht dann irgendwie fast bei allem runter und dann muss ich das nächste kaufen. Und wir vergessen vor lauter Black Friday den Thanksgiving Donnerstag, wo wir Gott Danke sagen sollen, wo wir ihn ehren sollen. Ich glaube, wenn wir das Glück ganz direkt suchen, werden wir es nicht finden. Das rennt davon wie der Schatten, dem wir nachrennen. Den können wir nie fassen. Wenn wir Gott suchen, dann, glaube ich, werden wir da innen zutiefst glücklich, wenn wir nach seinen Werten lesen. Dieses Wasser, das aus unserem Leben herausfließen soll, das beginnt vielleicht als ganz kleines Bächlein. Kleiner Segenstrom, der von dir rausströmt und anderen Menschen um dich herum zugutekommt, einfach wenn du ihnen dienst mit dem, was du hast und kannst. Aber so ein kleines Bächlein kann ganz viel in Bewegung bringen. Vor ein paar Wochen oder Monaten schon, weiß gar nicht mehr, war da im Glarnerland bei Schwanden eine Riesenüberschwemmung wegen einem kleinen Bach letztlich, der da Erdmassen mitgerissen hat. Wir kennen eine Frau, die dort wohnte, die musste fliehen von einer Minute auf die andere, raus aus dem Haus, weg. Und dann durfte sie wochenlang nicht zurück. Und inzwischen wohnt sie an einem anderen Ort. Ich weiß nicht, ob sie schon zurück hätte gehen können. Da ging so viel kaputt wegen einem kleinen Bach. Ein kleiner Bach kann unglaublich viel bewirken. Auch im Positiven. Das kleine Bächlein, es fasziniert mich so. Die Rheinquelle, ich bin immer noch nie dort gewesen. Ich möchte mal mit Esther zusammen dorthin gehen und schauen, wo dieser riesige Fluss so klein beginnt. Und was aus dem dann wird und was der alles bringt auf seinem weiten Weg bis ins Meer. Unglaublich. Gott möchte, dass dein Leben so voll ist von ihm, dass automatisch Ströme des Lebens herausfließen. Und wir müssen nicht diese Ströme suchen und die Früchte produzieren. Das geht nicht, könnt ihr vergessen. Aber wir können Gott suchen, der die Quelle des Lebens ist. Gott suchen kann ein bisschen anstrengend sein und oft fragen wir uns, was bringt es denn? Berechtigte Frage. Wenn wir im Jesaja 58 noch ein bisschen weiterlesen, dann steht da zum Beispiel, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Hat mich getriggert, festes Thema das Jahr, dieses Jahr in meinem Leben. Wie können wir auch körperlich mehr Heilung erleben? Gottes Herrlichkeit wird deine Nachhut sein, wo immer du durchgehst, so wie eine Schleppe oder ein Hauch von Parfüm, wird Gottes Herrlichkeit so hinter dir hergezogen und die Leute rundherum erfrischen. Dann wirst du rufen und was wird geschehen? Der Herr wird antworten. Dann wirst du schreien und er wird sagen, hier bin ich. Ist es nicht das, was wir wünschen, in unserer Not zu schreien? Und Gott ist nicht irgendwo versteckt, sondern er kommt gerannt und sagt, da bin ich, was kann ich dir helfen? Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten. Wenn immer wir nicht weiter wissen, wird er uns helfen und den nächsten Schritt zeigen. Dann kommen die Verse von vorher mit dem wohlbewässerten Garten, mit der Wasserquelle. Dann steht Vers 14, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters. Du wirst Freude haben an Gott und es genießen, mit ihm zusammen zu sein und dich von ihm eben bewässern zu lassen. Er wird dich führen, er wird dich speisen. Mir gefällt das Bild da zum Schluss. Gott, der Fels des Heils mitten in unserem Leben, wie ein fester, starker Fels, auf den wir das Leben bauen können. Und von diesem Fels fließt dieser Strom hinaus zu den Menschen. Wo kommt der Strom her? Wenn wir in der Offenbarung lesen, dann sehen wir, dieser Strom des Lebens startet beim Thron von Gott. Dort kommt er her und in der Offenbarung lesen wir, der fließt dann so durch das Jerusalem und da hat es den Baum des Lebens, der wächst dort und die Völker kommen zu diesem Baum und werden heil gemacht. Das ist der Strom des Lebens oder des Segens, der aus deinem Leben fließen soll. Gott lädt dich ein, such ihn, such ihn, such ihn, so fest du kannst. Gib ihm Platz in deinem Leben, immer mehr Raum in jedem Bereich deines Lebens. Suche seine Nähe, lerne Gott, Jesus, den Heiligen Geist noch viel besser kennen. Und dann erfreu dich an dem Garten, der in dir aufblüht und einem Strom des Lebens, der von deinem Leben ausgeht und durch dich die Menschen prägt. Ich stelle mir so ein Gefäß vor, ganz viele Gefäße, alle Menschen sind eins. Und Jesus gießt Wasser aus, nicht spritzkannenmäßig. Er segnet nicht großflächig einfach mal alle Menschen. Sein Segen ist immer seinen Kindern zugesagt. Gott will dich segnen und seinen Segen über dir ausgießen und dann soll es weiterfließen zu den anderen. Und sie sollen auch was davon abkriegen und durch das dann einen direkten Draht zu Gott finden. Das ist der Traum von Gott und ich hoffe, dass das mehr und mehr auch unser Traum und unsere Sehnsucht wird. Amen.